In der zweiten Folge unserer meistgebuchten Charterreviere der Welt schauen wir uns die Plätze 6 bis 1 an. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf unserem Podcast bei Charter by Yachting. Mein Name ist Ümit Uzu und ich bin Geschäftsführer der gleichnamigen Yachtcharteragentur und bin selbst auch leidenschaftlicher Segler. Ja, in der letzten Folge haben wir uns die Plätze 12 bis 7 angeschaut, sprich die Plätze der Reviere, welche von deutschsprachigen Charterurlaubern am meisten gebucht werden. Und heute kommen wir eben zu dem zweiten Teil und schauen uns mal an, welche Destinationen so auf 6 bis 1 zu finden sind. Ich hatte letzte Woche ja schon gesagt, dass wahrscheinlich einige von euch wissen werden, wer da vorne landen wird. Aber wie gesagt, es geht ja hier nicht nur um Länder, sondern um die einzelnen Regionen innerhalb dieser Länder. Ja, legen wir gleich mal los. Vielleicht auch noch mal kurz vorweg. Als Grundlage haben wir die Daten der letzten 3 Jahre herangezogen. Das heißt, wir haben die Buchungen unserer Kunden seit 2018 hinsichtlich der Zieldestination ausgewertet. Diese Auswertung und die daraus resultierende Rangliste ist somit zwar nur ein Abbild unserer Daten bei Charter by Yachting, aber sie ist sicherlich ein sehr guter Indikator, der für den gesamten deutschsprachigen Raum steht. Deutschsprachig deshalb, da unsere Kunden zum größten Teil aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol stammen. Letzte Woche hatten wir mit Sizilien, den Liparischen Inseln und den Ägadischen Inseln aufgehört. Und jetzt kommen wir zum 6. Platz. Und dieser führt uns ähnlich wie bei bereits 3 der früheren Plätze nach Griechenland. Dieses Mal in den Saronischen Golf. Ein wunderschönes Revier, welches ich selbst erst vor 2 Jahren besegelt habe. Das Revier liegt quasi am Fuße der Hauptstadt Athen, östlich des Kanals von Korinth. Wer mal einen Blick auf die Karte wirft, erkennt sofort, dass wir hier mit Athen einen prädestinierten Ausgangspunkt für einen Turn im Saronischen Golf haben. Die Marina Alimos mag zwar nicht gerade einen Schönheitspreis verdienen und ist auch nicht gerade idyllisch, aber dafür ist man vom Flughafen aus recht flott an seinem Schiff und kann nach seinem Check-in dem Großstadt-Trubel eigentlich auch recht schnell entfliehen. Alternativ dazu bietet sich ein Turn up Lavrion im Südosten Athens an. Also die Nähe zu Athen ist übrigens auch der Grund für die zahlreichen einheimischen Chartergäste, die vor allem zwischen Mitte Juli und August ihren Turn in dieser Region verbringen. Klar, es gibt natürlich sehr viele Einwohner in Athen und wenn du dann innerhalb von ein paar Minuten an deinem Schiff bist, dann ist es natürlich auch prädestiniert dafür, hier auch nochmal für ein Wochenende unterwegs zu sein. Windtechnisch ist das Gebiet zwar eher gemäßigt, kann aber auch mal etwas aufdrehen. Also kleiner Tipp, sollte für die Woche des Turns zum Beispiel sehr wenig Wind vorhergesagt sein, kann man von hier aus ganz bequem in die Kykladen fahren, wo es, wie bereits in der letzten Folge beschrieben, immer um einiges windiger ist als im Rest. Und wenn es richtig kachelt in den Kykladen, dann ist es im Saronischen Golf auch nicht windstill. Also da kann schon ganz schön richtig was gehen. Also wir hatten am ersten Tag, als wir dort segeln waren, also richtig Dampf. Da sind wir richtig vorangekommen. Ein Turn durch den Saronischen Golf bietet neben den zahlreichen Buchten, Inseln und kleinen Häfen auch viel Kulturelles, wie zum Beispiel antike Tempel, byzantinische Bauwerke und interessante kosmopolitische Städte. Auch geologisch ist die Region übrigens sehr interessant. Wir befinden uns hier nämlich auf dem nordwestlichsten Ausläufer des Kykladenbogens, der bis heute aktive Vulkane beherbergt. Eigentlich lustig, ne? Ich meine, letzte Woche ging es schon um Vulkane in den Liparischen Inseln. Man meint gar nicht, dass wir hier in Europa von Vulkanen fast schon umgeben sind, muss man fast schon sagen. Wenn man als Segler unterwegs ist, kommt man doch in die eine oder andere Region, wo es diese interessanten Berge gibt. Ja, und der Süden des Saronischen Golfs ist von hohen Bergkulissen umrahmt, die teilweise über 900 Meter in den Himmel ragen. Während in den tiefer gelegenen Gebieten grüne Pinienwälder bis ans Wasser ragen, was man zum Beispiel auch viel von der Türkei kennt, sind die höher gelegenen Ebenen eher karg. Wer länger als eine Woche Zeit hat, der kann auch einen Abstecher in den südlich angrenzenden Argolischen Golf machen. Also wir sind da auch allerdings nur kurz reingefahren. Gerade im Westen dieses Golfs ragen Gipfel in den Himmel, die bis ins späte Frühjahr noch mit Schnee bedeckt sind. Das Revier in und um den Saronischen Golf bietet somit ja, für Yachturlauber facettenreiche Turnmöglichkeiten, gute Flugverbindungen nach Athen, zahlreiche einsame Buchten, historische Städte und die Möglichkeit der flexiblen Turngestaltung. Und all das macht das Revier natürlich zu einem griechischen Hotspot für Yachturlauber. Vor allem, denke ich, ist es aber wirklich so diese Erreichbarkeit mit Athen. Ich habe schon gesagt, dass ich persönlich hier bereits einen Turn gemacht habe. Dazu gibt es natürlich auch die entsprechenden Videos in Form von Turn-Tagebüchern und aber auch ein ausführliches Revier-Informationsvideo, welches ihr euch auf YouTube bei uns auf dem Kanal mal in Ruhe anschauen könnt. Also ich persönlich gucke es mir selber auch immer mal wieder an, gerade das Tagebuch, um dann einfach ein bisschen zu träumen, gerade in der aktuellen Zeit, wo man hier nicht wegkommt, ist es wirklich traumhaft. Also wir haben damals tatsächlich sogar Tauchflaschen mit an Bord bekommen. Also man kann bei dem Verchart, also wir haben da unser Schiff von Istion gehabt in Athen und da gibt es einen guten Kontakt. Da hat man sogar die Möglichkeit, dass man Tauchequipment mitnimmt. Also kleiner Insider-Tipp hier für all diejenigen, die das mal machen wollen. Es war unfassbar, es war ein absoluter Traum wirklich hier vom Schiff aus dann einfach tauchen zu gehen. Also wer, wie gesagt, sowas vorhat, kontaktiert uns, wir haben die Adresse, wir können euch da nicht nur das Schiff organisieren, sondern eben auch solche Tipps dazu geben. Aber gut, kommen wir zu unserem fünften Platz. Wir kommen zu einer Insel, tja, einer Insel, die für viele Landurlauber als Insel der Reichen und Schönen gilt und für uns Yachturlauber sich als, ja, kann man schon sagen, als Karibik des Mittelmeers einen Namen gemacht hat. Die Rede ist von Sardinien. Sardinien ist eine politisch zu Italien gehörende Mittelmeerinsel, die ca. 200 Kilometer vom italienischen Festland entfernt liegt und zusammen mit ihren kleinen vorgelagerten Inseln die gleichnamige autonome Region Italiens bildet. Gleich im Norden Sardiniens befindet sich die zu Frankreich gehörende Insel Korsika. Dazwischen die nur ca. 6,5 Seemeilen breite Straße von Bonifacio. Ja, gerade für Segler ein Begriff ist, hat bestimmt schon der ein oder andere mal was davon gehört. Die Insel weist eine stolze Fläche von über 24.000 Quadratkilometer vor und ist damit nach Sizilien die zweitgrößte Insel im gesamten Mittelmeerraum, auf der aktuell circa so 1,6 Millionen Menschen leben. Vorwiegend spielt sich die Yachtcharter-Szene hier im Norden ab. Der Süden bildet einen, ich würde mal sagen, wunderbaren, aber sehr stillen Kontrast. Sprechen wir zuerst mal über den Norden. Bezüglich Häfen und Marinas im Norden der Insel sind hier die Cala di Sardi, eine Naturbucht mit Schwimmsteg, dann Santa Teresa di Galura, Canigione, Portisco und Olbia zu nennen. Man kann natürlich auch noch Porto Cervo und Porto Rotondo nennen, aber da sollte man dann auf jeden Fall das nötige Kleingeld mitnehmen, weil ein Liegeplatz für eine 45-Fuß-Yacht kann hier schon mal locker so um die 350 Euro für die Nacht kosten. Allerdings, abgesehen von diesen gerade genannten hochpreisigen zwei Marinas, zahlt man auf der ganzen Insel für eine 45-Fuß-Yacht im Durchschnitt so zwischen 80 Euro oder 120 Euro, sowas in den Dreh rum. Und das geht für dieses Revier absolut in Ordnung. Mit Destinationen wie Griechenland, wo man für die Nacht meist gar nicht abkassiert wird, darf man das hier einfach nicht vergleichen. Das ist einfach ein anderes Revier und ja, hier war es auch noch nie anders, sage ich jetzt mal. Dennoch ist es auch hier möglich, kostenfrei in Buchten zu ankern. Am besten, man lässt sich im Zuge des Check-ins die besten Buchten diesbezüglich vom Base Manager in der Karte zeigen oder noch besser, ja, ihr lasst es euch gleich einzeichnen, so mache ich das immer. Wer seine Yacht in einer dieser Marinas übernimmt, landet meist mit dem Flieger in Olbia. Von hier aus sind es gerade mal ca. 30 Minuten mit dem Taxi nach Portisco bzw. zum Stützpunkt in der Cala di Sardi, die liegen sehr eng beieinander. Wer hier seine Yacht chartert, muss natürlich unbedingt auch in dieses Maddalena-Archipel. Ja, also das ist der Bereich, dem es die Insel zu verdanken hat, dass man Sardinien als die Karibik des Mittelmeers bezeichnet. Die Wasserfarben sind hier wirklich atemberaubend. Also wer das Maddalena-Archipel, wer da rein möchte, muss eine sogenannte Nationalparkgebühr entrichten, die vor Ort zu bezahlen ist. Und das Permit, das gilt für eine gesamte Woche und ist im Voraus, zum Beispiel auch über uns, bei dem Vercharterer reservierbar. lohnt sich aber auf jeden Fall. Also da bitte nicht daran denken, ob man es machen sollte oder nicht. Also das ist quasi gesetzt, wenn man dahin fliegt, um dort zu segeln. Und nur ein Katzensprung vom La Maddalena-Archipel entfernt befindet sich im Norden schon die Nachbarinsel Korsika mit seiner im Süden über den Felsen ragenden historischen Stadt Bonifacio. Die Straße von Bonifacio, die hatte ich gerade eben schon angesprochen, welche zu diesem Zweck durchkreuzt werden muss, ist keine 7 Seemeilen breit, begrüßt den Segler je nach Wetterlage jedoch nicht selten mit 2 bis 3 Windstärken mehr Wind als im Rest und einer beachtlichen Dünung. Also das ist auch der Grund, weshalb die Segler von der Straße von Bonifacio irgendwann mal was gehört haben, weil es da eben einfach meistens richtig pfeifen kann. Ein Blick auf die Wetterkarte ist daher für die Überfahrt von Sardinien nach Korsika sicherlich nicht verkehrt. Aber ganz ehrlich, allein die Einfahrt nach Bonifacio mit den auf den Felsen ragenden Häusern lässt jegliche Strapazen vergessen. Auch hier bin ich mir sicher, dass der ein oder andere schon mal diese atemberaubenden Bilder gesehen hat. Wer den Tag dann noch mit einem der urigen Restaurants des Städtchens ausklingen lässt, der wird den Besuch auf der französischen Insel sicher nicht mehr vergessen, obwohl er eben von Sardinien aus, quasi von Italien aus gechartert hat. Okay, dann kommen wir mal in den Süden der Insel. Im Süden Sardiniens zeigt sich das Eiland, wie vorher schon angekündigt, von seiner ruhigen Seite. Wer das ursprüngliche Sardinien erleben möchte, der sollte seinen Turn definitiv ab einem der beiden Ausgangshäfen Cagliari oder Caloforte beginnen. Die Marina in Cagliari liegt nur 20 Minuten vom gleichnamigen Flughafen entfernt und wer von Caloforte auf der Insel San Pietro aus startet, muss von Cagliari Flughafen aus ungefähr 2 Stunden mit dem Taxi fahren, da er eben hier noch eine kleine Fahrt mit der Fähre hinzurechnen muss. Im Gegensatz zu dem Revier im Norden ist der Süden der Insel in jeglicher Hinsicht auch preisgünstiger. Also vor allem aber ist es hier ursprünglich und die Region kann in manchen Abschnitt fast schon einsam wirken. Man findet menschenleere Strände, einsame Buchten und eine ursprüngliche Küstenlandschaft vor. Größere Marinas sind hier eher selten. Also man liegt entweder in kleinen Häfen oder einfach vor Anker in einer schönen Bucht. Aufgrund der im Sommer vorwiegend vorherrschenden Nordwestwinde bleibt man auch vorwiegend auf der geschützten Ostseite im Süden. Und um den ganzen Facettenreichtum Sardiniens zu erleben, das merkt man ja jetzt auch schon, da reicht ein Turn natürlich nicht aus. Also wenn einer sagt, er war in Sardinien segeln, dann war er entweder im Norden oder im Süden. Wahrscheinlich jetzt nicht im Westen, weil da sind extrem, also da ist der Westen ist dem Wind und den Wellen einfach sehr ausgesetzt. Insofern eher Norden oder Süden, aber auch hier ist es einfach sehr facettenreich, sehr groß und da müsste man schon einige Turns machen, um hier so gut wie alles gesehen zu haben. Also daher verwundert es auch keineswegs, dass die Insel von vielen Charterkunden als beliebtes Wiederholungsziel gilt. Sardinien hat sich schon seit vielen Jahren im Yachtchartertourismus etabliert und wird vermutlich auch weiterhin gut gebucht bleiben. Ich meine, jetzt durch Corona hat es auch hier natürlich einen Knick nach unten gegeben, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Sardinien weiterhin einfach ein sehr gut gebuchtes Revier bleiben wird. Ein wohlverdienter 5. Platz aus meiner Sicht. Auch hier haben wir übrigens ein separates Video mit detaillierten Revierinformationen. Und wer sich auch dieses anschauen möchte, einfach mal bei YouTube bei uns mal vorbeikommen. Gut, dann kommen wir mal zum 4. Platz. Das ist jetzt wirklich ein gigantischer Sprung nach vorn. Wir sind wieder in Griechenland. Aber dieses Mal befinden wir uns auf der anderen Seite, und zwar im Westen, im Ionischen Meer. Es gibt unterschiedliche Definitionen über die exakte Abgrenzung des Ionischen Meeres. Wir halten uns an die Hauptregion, welche sich an der Westküste Griechenlands von der Insel Korfu im Norden über Paxos, Antipaxos, Lefkas, Ithaka und Kefalonia bis hin nach Zakynthos im Süden erstreckt. Außer diesen 7, ich sag jetzt mal großen Inseln, gibt es natürlich noch eine Vielzahl von kleineren Inseln. Die größte ist Kefalonia, aber die bevölkerungsreichste und wohl auch bekannteste ionische Insel ist Korfu im Norden. Am wenigsten touristisch übrigens und somit sicherlich auch kulturell am authentischsten sind die Inseln Ithaka und Kefalonia. Also hier erlebt man wirklich noch echten griechischen Lifestyle und man findet unberührte Strände und Küstenabschnitte vor. Wettertechnisch haben wir es auf den Ionischen Inseln mit dem typischen Mittelmeerklima zu tun. Die Wassertemperatur steigt im August sogar bis zu 24 Grad und hält sich im Oktober immer noch bei 21 Grad. Das liegt natürlich daran, dass sich das Wasser über den Sommer hin schön aufwärmen kann und daher im Allgemeinen im Spätsommer bzw. Herbst einfach noch wärmer ist als zum Beispiel im Mai, wo das Wasser noch so um die 18 Grad hat. Und dieses Phänomen, ist jetzt kein Phänomen, ist natürlich auch auf andere Mittelmeerdestinationen anwendbar. Logischerweise immer im Herbst ist das Wasser einfach wärmer. Wer das erste Mal die Ionischen Inseln besegelt und vielleicht vorher schon auf anderen griechischen Inseln war, dem wird allerdings eins sofort auffallen. Hier ist es im Gegensatz zu den anderen Inseln saftig grün. Also nix karge Landschaften oder sowas, sondern richtig, richtig grün. Denn zwischen Oktober und März fällt hier nämlich auch einiges an Regen vom Himmel. Ich habe da mal nachgeschaut, also laut Google sind das so zwischen 10 und 12 Tage im Monat. Wenn wir uns die Übernachtungsmöglichkeiten und Liegeplätze auf den Ionischen Inseln ansehen, haben wir hier offen gesagt die komplette Auswahl. Neben erstklassigen Marinas, wie zum Beispiel der Marina Gouvia auf Korfu oder der Marina in Lefkas, gibt es noch viele andere kleine Häfen und noch viel mehr Buchten. Das Ankern gelingt aufgrund des Untergrunds problemlos. Also bei mir hat der Anker wirklich bei jedem Mal gehalten. In den kleinen Häfen gibt es allerdings eher selten Mooringleinen. Daher einfach den Anker werfen und achterlich am Steg festmachen. Hier vielleicht noch eine Sache dazu. Also wenn es da natürlich mal voll wird, wird es natürlich auch schwierig mit dem Ankern. Glücklicherweise hatte ich da jetzt nie ein Problem, dass die Anker irgendwie, also dass es Ankersalat gab. Aber in der Hauptsaison sollte man dann vielleicht schon ein bisschen früher in diese kleinen Häfen reinkommen, weil ansonsten findet man ohnehin gar keinen Platz mehr. Schade, dass es da jetzt so wenig Mooringleinen gibt, aber ich bin mir sicher, dass sich hier vielleicht auch in Zukunft immer mehr tun wird. Wenn man einen bequemen 7-Tages-Turn plant, dann muss man das Ionische Meer eigentlich auch in zwei Bereiche teilen. Entweder man startet auf Korfu oder eben auf Lefkas. Von Korfu aus nimmt man dann zum Beispiel Kurs zum griechischen Festland oder aber man segelt zu den Inseln Paxos und Antipaxos. Wer in Lefkas startet, nimmt direkt Kurs auf die südlichen ionischen Inseln Ithaka, Kefalonia und Zakynthos. Und auch hier kann man dann auch einen 2-Wochen-Turn machen. Also in einer Woche kann man, wenn man von Lefkas aus startet, diese ganzen Inseln im Süden gar nicht besegeln. Also das wäre viel zu stressig, also mir zumindest. Und dann vielleicht noch was, ein echter Geheimtipp für all diejenigen, die zum Beispiel in Korfu starten, sind die Diapontischen Inseln. Die übersieht nämlich fast jeder. Das sind die Inseln Othoni, Erikusa und Mathraki, die nordwestlich von Korfu liegen. Diese Flecken sind vom Tourismus nahezu unberührt, sodass man dort auch in der Hauptsaison Entspannung und Ruhe finden kann. Der Hauptgrund für die Beliebtheit dieses Reviers ist sicherlich die Kombination aus moderaten Winden, vielen Buchten und Inseln, einer tollen Vegetation und der Tatsache, dass ein Turn in griechischen Gewässern immer noch den Geldbeutel schont. Ja, da man für Liegeplätze, wie ich vorher schon angekündigt hatte, als wir über Sardinien gesprochen haben, immer noch so gut wie nie zur Kasse gebeten wird. Gerade als Familienrevier oder Segeltörn mit Fokus auf entspannten Sommerurlaub ist es hier ein absoluter Tipp. Also es ist auch so, dass wirklich das Ionische Meer in den letzten 10 Jahren einfach einen stetigen Zuwachs hatte. Also von Seglern, von Yachturlaubern, einfach von Interessierten. Ich persönlich habe hier erst vor ein paar Jahren, wie ich gerade schon gesagt hatte, mit meiner Familie, Schwester und Nichten alle zusammen einen traumhaften Turn gemacht. Ein separates Video mit entsprechenden Revierinformationen gibt es daher natürlich auch hier, ebenfalls auf YouTube, einfach mal vorbeischauen. Ja, so viel zum Ionischen Meer, tatsächlich eines der Top-Reviere. Gut, kommen wir endlich zu den Top 3. Und jetzt wird der Abstand nochmal um einen wirklich großen Sprung größer. Das heißt, der Abstand zu Platz 4 ist einfach nochmal immens. Das am drittmeisten gebuchte Revier für den deutschsprachigen Yachturlauber ist Istrien. Dass sich diese Region weit oben befindet, war sicherlich den meisten von euch klar. Also Istrien ist ja der Norden Kroatiens quasi und ein Ticken von Slowenien noch. Wir haben es hier mit einem extrem einfach für viele per Auto zu erreichenden Segelrevier zu tun. Gerade für Charterkunden aus Süddeutschland oder Österreich bringt die Anreise mit dem Auto Kostenersparnis und unglaubliche Flexibilität. Also gerade jetzt in der Corona-Zeit haben wir auch einen starken Zuwachs einfach für dieses Revier verzeichnen können, weil es einfach, ja, unkompliziert ist, man ist nicht auf Flüge angewiesen und man kann von heute auf morgen entscheiden. Du kannst ja quasi heute buchen und bist morgen schon auf deinem Schiff, da die Anreise eben so einfach ist. Das Charterangebot in Istrien ist nicht so groß wie in den weiter südlich gelegenen Gebieten rund um die Kornaten und Süddalmatien. Ausgangshäfen für einen Turn in dieser Region sind vor allem Pula Veruda, die Insel Krk und Mali Lošinj auf Kres. Von Slowenien aus bekommt man seine Charter ja zum Beispiel ab Isola oder der Marina in Portoroz. Also wer von Slowenien aus startet, der kann natürlich auch nach Kroatien oder eben nach Italien von hier aus fahren, weil da eben manche auch mal nachfragen und sagen, Mensch, muss ich da jetzt in Slowenien bleiben? Nein, muss man natürlich nicht. Das wäre viel zu klein, das Revier. Da würde man in einer Woche gar nicht wissen, was man machen soll, weil es einfach zu klein wäre, der Küstenabschnitt Sloweniens. Also von daher kann man sein Schiff eben auch in Slowenien chartern und dann auch nach Kroatien fahren. Also diese Schiffe haben auch die Papiere dafür und das ist überhaupt gar kein Stress. Wenn wir uns mal die Distanzen ansehen, dann wird auch schnell klar, dass es hier keine großen Entfernungen sind. Also von Isola bis runter an die südlichste Spitze Istriens sind es gerade mal knapp über, ja, so circa 50 Seemeilen. Während es bei uns im Frühling noch kühl ist, zieht in Istrien meist schon der Sommer ein. Vor allem im Herbst, also September und auch Oktober, ist es hier noch sonnig warm. Während es im Februar in Süddeutschland eisig kalt ist, haben wir ein paar hundert Kilometer südlich ein immer noch mildes Klima. Das ist zumindest die Regel. Es herrschen moderate Segelbedingungen, die für Einsteiger und Familien absolut geeignet sind. Dennoch muss man sich vor der Bora in Acht nehmen, die vor allem im Kvarner Golf, das ist quasi der Golf, der direkt nach Istrien kommt, nach diesem Zipfel, ja, richtig heftige Windstärken erreichen kann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier auch jeder schon mal irgendwas von der Bora gehört hat. Ja, ich meine, manchmal wird es auch ein bisschen übertrieben, aber wenn man die Windvorhersagen hört und wenn man einfach mit der Basis in Kontakt ist, da gibt es eigentlich auch hier nichts, was einen da irgendwie Angst machen müsste. Ansonsten keine Tidenunterschiede oder Strömungen. Es gibt tolle Marinas und wunderschöne Buchten, sowohl am Festland als auch auf den immergrünen vorgelagerten Inseln. Das Küstenbild Istriens wird unter anderem auch durch die fast schon fjordähnlichen Meeresarme wie dem Limski-Kanal oder der Bucht von Plomin-Fianona geprägt. Und die vorgelagerten Inseln, die bestechen vor allem durch ihre, wie ich gerade eben auch schon gesagt hatte, immergrüne Flora und Fauna. Also kurz gesagt, das Revier ist wirklich wunderschön und bietet sowohl an der Küste Istriens als auch auf den einzelnen Inseln alles, was man für einen schönen Turn braucht. Und, darf man auch nicht vergessen, auch die Städte sind definitiv zu schade, um einfach mal dran vorbeizusegeln. Und die Restaurants, Konobas, wie sie hier heißen, bieten bestes mediterranes Essen. Ein herausstechendes Merkmal dieser Region ist auch, dass wir es hier mit dem noch ruhigen Abschnitt Kroatiens zu tun haben. Ich habe ja vorher schon gesagt, hier gibt es ein bisschen weniger Yachten im Angebot und das bedeutet natürlich auch, dass es weniger Segler sind, aber auch hier gilt logischerweise, dass in der Hauptsaison einfach mehr los ist. Es ist ja mein Tipp auch schon immer gewesen, in der Vor- und auch Nebensaison oder Nachsaison quasi in den Nebensaisons zu fahren. Wer das noch nicht gemacht hat, ich bin mir ziemlich sicher, dass er begeistert sein wird, wenn es jetzt nicht gerade drauf ankommt, dass man irgendwie ganz hohe Temperaturen hat, sondern wenn vielleicht das Segeln im Vordergrund steht, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass euch das gefallen wird, weil man nicht nur den Geldbeutel schont, sondern eben auch das ursprünglichere Revier erleben kann, weil einfach auch weniger los ist. Und man hat natürlich dann auch keinen Stress, wenn man zu irgendwelchen Bojenfeldern, Häfen oder Marinas oder Buchten will, weil dann einfach auch weniger los ist. Das gilt natürlich jetzt nicht nur für diese Region, sondern logischerweise auch für all die anderen Regionen, über die ich jetzt schon gesprochen hatte. Gut, etwas mehr Action gibt's auf Platz 2 unserer Rangliste. Wir bleiben, wer hätte es gedacht, in Kroatien. Dieses Mal sind wir aber im Süden Dalmatiens. Es ist im Allgemeinen hier wärmer als im nördlicheren Teil des Landes. Das verrät auch schon allein der Name, den man dieser Region hier gegeben hat. Sonnenstaat wird er nämlich genannt. Im Gegensatz zu den Kornaten, die etwas weiter im Norden sind, finden wir in Süddalmatien nicht so viele dicht an dicht liegende kleine Eilande vor. Dafür aber größere Inseln wie zum Beispiel Brač, Hvar, Vis, Korčula oder Mljet. Diese Inseln bestechen vor allem durch ihre üppige Vegetation. Das war ja in Istrien jetzt ähnlich. Jede der Inseln hat ihr eigenes Highlight. Also Solta ist zum Beispiel bekannt für seinen Honig, Bratsch für den weißen Kalkstein, den schon die Römer für ihre Amphitheater genutzt haben, Milna für seinen weltberühmten Strand, dem Goldenen Horn, und auf Vahr befand sich zur Zeit der Venezianischen Republik die wohlhabendste Stadt ganz Dalmatiens. Die Inseln sind heute architektonische Zeugen aus den vergangenen 2500 Jahren. Als Kontrast dazu pulsiert hier allerdings im Sommer auch das Leben, also wenn man es mal so sagen darf. Zahlreiche Geschäfte, Clubs, schicke Restaurants und palmenbewachsene Strände, Plätze laden hier verschiedenerorts zum Flanieren und ja, Party machen ein. Also hier geht schon auch mal die Post ab. Ein absolutes Highlight bildet natürlich die Stadt Dubrovnik im äußersten Süden des Landes. Auch das ist eine Stadt, die sicherlich jeder schon mal gehört hat und deswegen muss er nicht Segler gewesen sein. Also Dubrovnik gilt als die kulturelle Hauptstadt Kroatiens, ist mit seiner autofreien Altstadt nicht umsonst UNESCO-Weltkulturerbe und zudem auch noch die Wiege der kroatischen Sprache, kann man sagen. Laut Wikipedia gilt Dubrovnik sogar als eine der schönsten Städte des Mittelmeerraums und ist ein Zentrum des Fremdenverkehrs. Außerdem entwickelt sich die Stadt immer mehr zu einem Treffpunkt des internationalen Jetsets und der High Society. Das sieht man ja auch immer mal wieder in irgendwelchen Sendungen im Fernsehen. Die berühmte Stadtmauer ist übrigens der besterhaltenste Komplex seiner Art in ganz Europa und umfasst neben der Mauer selbst Bauwerke aus allen Perioden der Stadtgeschichte seit der Gründung im 7. Jahrhundert. Hier wurden übrigens zahlreiche Szenen der weltberühmten Serie Game of Thrones gedreht. War ich ja auch ein Fan davon. Also zusammenfassend haben wir es hier einfach mit einem Küstenabschnitt zu tun, der nicht nur landschaftlich mit seinen Inseln, der Vegetation, der Unterwasserwelt und den schönen Stränden punktet, sondern wir werden hier auch überall mit der Geschichte dieser Region konfrontiert. Städte wie Dubrovnik und Ruinen sowie Museen auf den Inseln, ja, lassen uns einfach spüren, wie es hier ja vor zigtausend oder nicht zigtausend Jahren gewesen ist, aber ja, wie es einfach hier früher gewesen ist. Und als wäre das noch nicht genug, kann man hier auch noch gut essen gehen, shoppen und flanieren bis tief in die Nacht. Last but not least, muss man sagen, punktet das Revier auch noch mit wunderbaren Wetterbedingungen, angenehmen Winden und einer perfekt organisierten Infrastruktur für Yachturlauber. Du hast also viele Buchten und viele Marinas. Ja, dann gibt's also nur noch ein einziges Revier, welches offensichtlich noch beliebter ist als Süddalmatien. Und wie auch die Plätze 3 und 2, ja, so geht auch der erste Platz nach Kroatien. Und zwar nach Mitteldalmatien. Bevor ich zu den Einzelheiten Mitteldalmatiens komme, vielleicht noch ein paar Infos über Kroatien im Allgemeinen. Ich meine, schließlich hat sich dieses Land allein die Plätze 1, 2 und 3 gesichert. Und wie man jetzt erkennen kann, ist der Abstand, oder wie ich gerade eben schon sagte, ist der Abstand zu den anderen Revieren einfach extrem groß. Warum ist das so? Ich meine, man darf nicht vergessen, Kroatien bietet mehr als 1500 Kilometer Küste mit über 1200 Inseln und hält für Yachtcharterkunden ein dichtes Netz von modernen Marinas, Stadthäfen und Fischerhäfen bereit, welche die Planung eines Turns einfach sehr vereinfachen und zudem kurze Distanzen ermöglichen. Das bedeutet auch, dass die Infrastruktur für Yachturlauber auf einem echt hohen Level ist. Häfen, Buchten, Bojenfelder, Restaurants und. Das gilt sowohl für Istrien, Mitteldalmatien als auch für Süddalmatien. Und gerade auch was die Marinas betrifft, ist hier in den letzten Jahren so einiges passiert. In der Türkei, also die Türken sind ja, was jetzt die Marinas betrifft, würde ich jetzt einfach mal sagen, führend. Also was da für Marinas entstehen und wie sauber die sind, was die da alles für eine Infrastruktur reinbauen, das ist unfassbar. Und es ist inzwischen auch so, dass einige Marinas in Kroatien von türkischen Organisationen übernommen wurden und da auch nochmal zusätzlich ausgebaut wurden. Also da hat sich tatsächlich auch hier nochmal einiges getan. Dazu kommt, dass das mit einer wirklich riesigen Auswahl an Charterjachten gesegnete Land eben vor allem für Gäste aus Süddeutschland und Österreich ganz einfach mit dem Auto zu erreichen ist. Das ist wirklich auch mit eines der interessantesten Punkte. Du setzt dich in dein Auto und fährst los. Und das gilt jetzt vielleicht nicht ganz so für Süddalmatien, aber bis Mitteldalmatien mit dem Auto aus Süddeutschland zu kommen oder aus Österreich ist für viele einfach überhaupt gar kein Stress. Und dieses Angebot an Charterjachten ist wirklich immens. Also das ist im Vergleich zu anderen Revieren unfassbar groß. Aber da muss man natürlich auch umso mehr aufpassen, wenn man hier ein Schiff chartert. Deswegen hier auch nochmal mein Appell an euch, bucht nicht irgendein Schiff, schon gar nicht über irgendeine Online-Agentur. Klar, am liebsten ihr bucht das Schiff über uns. Ich freue mich natürlich drauf, wenn ihr unser Angebot in Anspruch nehmt und euch von uns beraten lasst. Und dann könnt ihr auch sicher sein, dass ihr bei einem richtig guten Vercharterer landet. Das ist eben erst recht wichtig, wenn ihr in einem Land seid, wo es ein großes Angebot gibt. Da solltet ihr auf jeden Fall ein Schiff von einem Vercharterer haben, der vertrauenswürdig ist und wo ihr auch in guten Händen seid. Also, dass Kroatien so beliebt ist, ist im Endeffekt kein Wunder. Auch zu dem Thema, weshalb Kroatien so beliebt ist, haben wir mal ein Video gemacht übrigens. Das könnt ihr euch auch auf YouTube mal anschauen. Aber gut, sprechen wir ein bisschen über den Spitzenreiter Mitteldalmatien. Wir haben hier eine traumhafte Küste, unzählige Inseln, eine perfekte Infrastruktur für Yachturlauber und traumhafte Witterungsbedingungen. Kurz, hier kommen wirklich eine Vielzahl von Vorzügen zusammen und auf den Punkt. Wenn wir uns die Küste Mitteldalmatiens mal genauer ansehen, dann fallen vor allem die, wie gerade schon gesagt, vielen Inseln auf, die sich auf Höhe von Zadar und Šibenik eng aneinanderreihen. Die Rede ist von den Kornaten, die auch als Kornati-Inseln bezeichnet werden und die dichteste und größte Inselgruppe der kroatischen Adria bilden. Wenn man im Internet nachforscht, erhält man, ja, je nach Quelle, die Information, dass es sich hier um 125 bis über 150 Inseln und Riffe handelt. Wir haben es hier zwar mit einer verkarsteten Ödlandschaft zu tun, wie jetzt vielleicht viele sagen würden, die so gut wie keine Flora hat, dennoch sind die Inseln mit ihren zahlreichen Buchten und kleinen Anhöhen wirklich wunderschön. Also wenn man sich da mal ein paar Bilder auch im Internet anschaut, das ist einfach traumhaft. In kleinen Ansiedlungen, ja, da gedeihen Olivenbäume, Weinstöcke und Feigenbäume, die von Zisternen mit dem nötigen Wasser versorgt werden. Und die Fischgründe hier zählen übrigens zu den fischreichsten im gesamten Adriatischen Meer. Um in den Naturparks innerhalb der Kornaten übernachten zu dürfen, bedarf es übrigens eines Permits, dessen Preis sich nach der Schiffsgröße richtet. Diese Permits sind Tagestickets. Ein Tipp, das Ticket würde ich auf jeden Fall schon vor dem Turn zum Beispiel in der Marina kaufen oder noch besser über die App MySea einfach online reservieren. Da könnt ihr auf jeden Fall sicher sein, dass ihr den günstigsten Preis bezahlt und ihr könnt es dann ja total simpel und einfach im Vorfeld schon reservieren. Also ansonsten geht es euch so wie mir. Ich wurde nämlich auch schon mal im Park selbst abkassiert und da zahlst du einfach immer einen Aufschlag oder ich habe auf jeden Fall um einiges mehr bezahlt, als wenn ich es vorher reserviert hätte. Wenn wir ein bisschen weiter südlich gehen, kommen wir in die Region rund um Šibenik, Primošten und Trogir bis hin nach Split. All dies sind auch Ausgangshäfen mit zahlreichen Charterschiffen. Von hier aus könnte man natürlich seinen Turn einerseits Richtung Norden in die eben beschriebenen Kornaten machen oder aber man geht Richtung Süden. Wer hier in der Gegend ist, der kann auch mal einen Abstecher zu den berühmten Krka Wasserfällen machen. Ich sag nur Winnetou, Old Shatterhand. Ich glaube, da ist doch auch einiges gedreht worden für die. Auf jeden Fall wunderschön. Also allein die Fahrt durch die wirklich wunderschöne Süßwasserschlucht ist ja, unvergesslich wahrscheinlich für jeden, der es mal gemacht hat. Der erste Platz profitiert in erster Linie von, wie gerade eben schon gesagt, der Erreichbarkeit, der Vielseitigkeit mit den ganzen Inseln und auch von dem Schiffsangebot. Außerdem ist es ein Revier, was auch einfach zu besegeln ist. Es lauern jetzt nicht irgendwelche untiefen Strömungen oder irgendwelche anderen Dinge. Es ist wirklich simpel und easy zu besegeln und trotzdem gibt es auch guten Wind. Hier werden auch viele Regatten abgehalten, zum Beispiel der Kornati Cup von Pitta Yacht Charter, der hier jährlich stattfindet und dieses Jahr hoffentlich auch, obwohl er verschoben wurde, jetzt eben im April stattfinden wird. Also insofern ist es hier auch richtig gut zum Segeln. Ja, es ist auch unglaublich, wie viele verschiedene Yachten hier zur Charter angeboten werden. Also du kriegst ja auch wirklich schnelle Yachten, du kriegst ja komfortable Yachten, du kriegst Katamarane, du kriegst Motorboote. Also da ist einfach die Auswahl, wie auch jetzt schon ein paar Mal beschrieben, recht hoch. Aber Deshalb, wie gesagt, nochmal ist es eben wichtig, dass man weiß, über wen man dann was bucht, dass man dann auch weiß, wo man landet. Ja, das waren nun all die Reviere, die ich euch mal vorstellen wollte. 12 Reviere waren es im Gesamten, heute Plätze 6 bis 1. Wir haben übrigens auch im Zuge unseres Live-Videos, welches wir letztes Wochenende gemacht haben, beziehungsweise auch vorletztes Wochenende, es wäre ja normalerweise die Messe in Düsseldorf gewesen, die ist ja leider Gottes flach gefallen und stattdessen haben wir an den Wochenenden samstags und sonntags jeweils 2 Stunden eine Live-Sendung auf YouTube gemacht. Unter anderem hatte ich da auch den Axel Dülberg von MyC mit in der Sendung und der ist mit uns jeweils 1 Stunde durch Kroatien gegangen, also einmal von Istrien bis Mitteldalmatien und einmal von Mitteldalmatien bis nach Süddalmatien und hat anhand seiner App und der Küstenlandschaft einfach mal ein paar Insider-Tipps noch gegeben. Also wer sich für diese Region interessiert, der kann auch wieder bei uns mal auf YouTube vorbeischauen und wird hier noch zusätzliche Infos bekommen. Wir haben natürlich auch Revierinformationsvideos über Kroatien gemacht. Klar, musst du natürlich auch irgendwie machen, weil es wie jetzt klar ist für alle, dass einfach ein sehr, sehr wichtiges Revier ist, weil es eben so beliebt ist. Ich hoffe, auch diese Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet auch wieder ein bisschen neue Informationen von mir erhalten. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich sehr über eine Rezension. Ich freue mich sehr über 5 Sterne bei iTunes oder wo auch immer oder über was auch immer ihr das hier anhört. Ich freue mich über ein paar Sätze, ich freue mich über Anregungen und ansonsten freue ich mich, wenn ihr euch bei uns meldet, wenn ihr wieder aufs Wasser wollt und wir euch dabei unterstützen können und euch das richtige Schiff im richtigen Revier vom passenden Vercharterer organisieren dürfen. Ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund, bleibt fit. Bis dann, macht's gut, euer Ümit Uzun.
Charterbar Yachting. Einfach mehr.